Josef musste mit Jesus und Maria vor Herodes dem Großen fliehen. Wir sind ja in dieser Serie die Jugendjahre von Jesus. Sie mussten nach Ägypten fliehen. Wäre er mit seiner Familie in Bethlehem geblieben, hätten die Soldaten des Herodes Jesus getötet und das Rettungswerk Gottes zunichte gemacht. Gott hätte nicht einfach einen anderen Menschen nehmen können, das ist der Sohn Gottes und nur er kann retten. Die Tage des Herodes waren gezählt, er wurde schwer krank und durchlitt grauenhafte Qualen. Eine ausführliche Beschreibung seiner fürchterlichen Krankheit möchte ich euch heute Morgen ersparen, weil das mal lesen will, kann das nachlesen. Ich habe hier auf dieser Predigt, ausgeschrieben Predigt, die Quelle angegeben. Er unternahm alles, um wieder gesund zu werden. Doch nach einem erfolglosen Besuch eines Heilbades realisierte er, dass er nun doch sterben wird. Und so traf er die Vorbereitungen für seinen Tod und zeigte damit noch einmal, wie herzlos und egozentrisch er war. Eigentlich ein sehr bedeutender Mann, der hat große Bauten erstellt, die wir bis heute noch ansehen. Er hat enormes geleistet, aber er war herzlos, brutal und egozentrisch. Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, berichtet Folgendes. Er, Herodes, kehrte von einer versuchten Heilung bei warmen Quellen am Jordan, beim Toten Meer, voll galliger Erbitterung nach Jericho zurück und schritt, als wolle er dem Tode selbst drohen, zur Ausführung einer grauenhaften Tat. Denn er ließ die Vornehmsten aus allen jüdischen Ortschaften in das sogenannte Hippodrom zusammenbringen und gab Befehl, sie dort in Haft zu halten. Dann rief er seine Schwester Salome und ihren Mann Alexas zu sich und sagte, ich weiß, dass mein Tod ein Freudenfest für die Juden sein wird. Ich habe aber die Macht, von anderen betrauert zu werden und dadurch selbst eine prächtige Totenfeier zu erhalten. Wenn ihr euch nach meinen Weisungen richten wollt, lasst jene in Haft gehaltenen Männer durch Soldaten umstellen und tötet sie, sobald ich den letzten Atemzug getan habe, damit ganz Judäa und jede Familie wieder ihren Willen über mich weine. Was für ein Mensch. Das ist auch der, der natürlich den Kindermord angeordnet hatte. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein teuflischer Plan. Glücklicherweise befolgte seine Schwester Salome und ihr Mann Alexas diese Anweisung nicht. Bevor das Heer den Tod des Königs erfahren hatte, ging Salome mit ihrem Mann hin und ließ die Gefangenen frei, die der König zu töten befohlen hatte. Sie sagten, der König habe seine Meinung geändert und schickte jeden wieder nach Hause. Matthäus fährt nun nach diesen Ereignissen mit seinen Bericht über Jesus weiter, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Ich lese diesen Abschnitt im Matthäusevangelium Kapitel 2 ab Vers 19. Als Herodes gestorben war. Entschuldigung, ich habe da nicht eingeschalten. So. Danke. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder in das Land Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger des Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Nach dem Tod des Herodes war es soweit, dass Josef mit seiner Familie zurückkehren konnte. Der Engel des Herrn erschien Josef im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder in das Land Israel. Auffallend ist die feierliche Bezeichnung Land Israel, die sonst im Neuen Testament in dieser Art gar nicht vorkommt. Das sind die einzigen zwei Stellen in diesem Abschnitt, wo so vom Land, das Land Israel betont wird. Damit hebt Matthäus die Wichtigkeit des Landes Israel hervor, denn der Messias soll nicht in Ägypten aufwachsen. Der Sohn Davids, der Messias, gehört eben in das Land Israel, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und jetzt war die Zeit gekommen, dass die kleine Familie zurückkehren konnte, denn der Engel sagte zu Josef, die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Josef verhält sich in jeder Hinsicht vorbildlich, denn ohne Widerspruch befolgt er alle Anweisungen, die er jeweils durch den Engel Gottes im Traum erhalten hatte. Josef stand auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Nun, war in Israel nach dem Tod des Herodes, gab es Umwälzungen und große Unruhen, denn die Nachfolge für Herodes musste ja geregelt werden. Und Herodes hinterließ ein Testament, in dem er unter anderen Anweisungen sein Reich seinen noch lebenden Söhnen, die er nicht schon ermordet hat, unter sie verteilt. Philippus und Antipas bekamen einige Gebiete und wurden Tetrarchen genannt und Archelaus ernannte Herodes in seinem Testament zum König. Doch dieses Testament musste zuerst vom Kaiser in Rom bestätigt werden. Übrigens, nur so nebenbei in Klammer, Jesus erzählt Gleichnisse von einer Delegation, die reist, um Autorität zu bekommen und dann geschehen Unruhen. Und dann nimmt er bestimmt Bezug auf genau das, dass diese Leute dann nach Rom reisten, weil das Testament musste vom Kaiser in Rom bestätigt werden, sonst ist es nicht gültig. Und so reiste die ganze Delegation nach Rom, um dieses Testament vom Kaiser Augustus autorisieren zu lassen. Und nach ausgiebigen Verhandlungen um den Streit, wer bekommt nun was, bestimmte dann der Kaiser Augustus Folgendes. Er übergab Archelaus die Hälfte des Reiches des Herodes. Das war der Archelaus da in dieser Samaria und Judäa, also wo Jerusalem und die Bethlehem so ist. Und dann die andere Hälfte bekam ein Sohn der Philippus, bekam diesen Teil und dann bekam Antipas Galiläa. Also in Galiläa regierte dann quasi Antipas da, wo Jesus hauptsächlich wirkte in diesem Gebiet. Wenn man das mal verstanden hat, versteht man auch einiges im Neuen Testament, das man liest von Geschichten besser. Als Josef mit seiner Familie nach Israel zurückkehrte, war das schon alles geregelt und Archelaus war auch wieder von Rom zurückgekehrt und regierte mit harter Hand. Bezüglich Brutalität, Willkür und Herzlosigkeit übertraf er seinen Vater. Eigentlich wollte Josef nach Judäa zurückkehren. Vermutlich wollte er sich wieder in Bethlehem niederlassen. Josef und Maria waren offensichtlich der Meinung, dass ihr Sohn, der Messias, nahe der Stadt Jerusalem, nahe dem Tempel aufwachsen soll. Das zeigt uns auch, dass Josef und Maria, bevor sie nach Ägypten flohen, eigentlich schon sich in Bethlehem angesiedelt haben, weil Jesus war ja, als sie nach Ägypten flohen, zwischen 1 und 2 Jahren, kann man davon ausgehen. Aber diesmal fanden sie wiederum keinen Platz in Bethlehem. Nicht, weil sie dort kein Haus gefunden hätten, sondern weil sie sich vor der rücksichtslosen Regierung des Archelaus fürchteten. Josef fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. So Frage zwischendrin, die ich jetzt nicht beantworten werde. Ich werde dann schon noch eine schwierige Frage beantworten. Aber es ist interessant, dass der Engel nicht gleich sagt, er soll irgendwo anders hin, sondern dass er Angst hat und entscheidet, da kann ich nicht hin und dann wird er anders geführt. Josef musste bereits gehört haben, wie rücksichtslos Archelaus regierte. Übrigens wurde Archelaus 6 nach Christus vom Kaiser enteignet. Er wurde ja übrigens nicht zum König ernannt, wie das sein Vater wollte, sondern er wurde als Entnarch bezeichnet. Wenn er gut regiert, hat der Kaiser gesagt, dann mache ich dich dann noch zum König. Aber 6 nach Christus ging eine ganze Delegation nach Rom und hat sich beklagt über Archelaus, über seine furchtbare Herrschaft. Und dann hat ihn der Kaiser enteignet und hat ihn nach Wien in die Verbannung geschickt, in Gallien, Vienna. Ist nicht Wien, sondern das liegt in Frankreich. Und dort kam er in die Verbannung. Und dann wurde dieses Gebiet hier, dieses ganze Gebiet da, sein Gebiet wurde zu einem Prokurat, Provinz erklärt, so muss ich sagen. Das Gebiet des Archelaus wurde in eine Provinz umgewandelt und als Prokurator wurde Komponius, ein Mann aus römischem Ritterstand, entsandt. Er empfing vom Kaiser obrigkeitliche Gewalt, einschließlich des Rechts, die Todesstrafe zu verhängen. Schreibt auch Josephus, das berichtet er. Und zur Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, war Pontius Pilatus Prokurator dieser Provinz. Und so sehen wir die Disposition, wie sie war, als Jesus dann dort lebte. Nun, jetzt haben wir ein bisschen Hintergrund, jetzt wissen wir, wo sich das alles, welche Umstände sich das abspielt. Nun bekam Josef im Traum erneut eine Anweisung. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder, wobei, das ist durchaus interessant, nicht erwähnt wird, was wir eigentlich erwarten würden, dass Josef in seine Heimatstadt zurückkehrt. Weil er hätte einfach gesagt, jetzt geht er wieder zurück, wo er hergekommen ist. Weil Maria und Josef kommen ja von Nazareth, das wissen wir. Aber das sagt er eben gerade nicht. Matthäus möchte nämlich auf etwas hinweisen, das er viel wichtiger findet und deshalb möchte er nicht das ablenken, indem dass man sagt, ja, jetzt ist er halt nach Nazareth gegangen, weil sie dort zu Hause waren. Er sieht darin einen viel tieferen Grund, da komme ich dann gleich noch dazu. Wenn wir die verschiedenen Berichte über die Geburt und die Jugendjahre von Jesus lesen, werden wir den Eindruck nicht los, dass Jesus ständig irgendwie auf der Flucht war. Ihm wurde kein roter Teppich ausgerollt, wie man das von mächtigen Personen kennt. Als der amerikanische Präsident beispielsweise zum WEF anreiste nach Davos, konnte man beobachten, wie mächtige Männer sich auf dieser Welt bewegen. Bevor er überhaupt selber in Zürich landete, kamen große Frachtflugzeuge aus Amerika. Die haben Helikopter gebracht, die Limousinen wurden gebracht und weiß nicht, was sie alles in diesen Flugzeugen hatten. Und dann noch bevor der Präsident kam, kam eine ganze Flotte von Sicherheitsleuten, die dies ja alles vorbereiteten. Und als er dann endlich landete, stieg er nicht in ein Auto, in eine Limousine, die man ja angeflogen hat, die gepanzert ist. Nein, es stand sein Helikopter aus Amerika. 2 Stück von denen standen da, dass man nicht weiß, mit welchem das er fliegt. Und dann wird er geflogen, eskortiert von Super Pumas, Schweizer Super Pumas und dann noch von den amerikanischen Hawk oder wie die heißen da, Black Hawks, fliegen die mit 6 oder 7 Helikoptern nach Davos. Dort steigt er aus, die Limousinenkonvoi steht da und er wird ins beste Hotel gefahren. Ich fand das schon noch beeindruckend, dieser Aufwand für einen Aufenthalt von 29 Stunden und 35 Minuten. Länger war er nicht auf Schweizer Boden. Beeindruckend. Und wie unbedeutend scheint da das Leben von Jesus, König aller Könige, Herr aller Herren. Tja. Ihm wurde nicht der rote Teppich ausgerollt, im Gegenteil, er musste fliehen und sich verstecken. Und es ist nicht überraschend, wenn bei dem einen oder anderen die Frage hochkommt, warum Gott seinen Sohn nicht deutlicher schützt. Und zwar nicht so, dass er ihm auf der Flucht hilft, sondern indem er seine Feinde beseitigt oder zumindest sie in Schranken hält. Warum er nicht mehr seine Macht demonstriert an seinem Sohn? Warum greift Gott nicht sichtbar ein? Letzten Sonntag hatte ich die Frage auch schon mal aufgeworfen und dann gesagt, dass ich jetzt keine Zeit hätte dazu, um etwas zu sagen. Dann habe ich schon bemerkt, dass sie so auf den Stockzähnen gelacht hat und gedacht, ja, das ist natürlich eine clevere Sache, einer schwierigen Frage auszuweichen. Einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Aber ich will jetzt doch versuchen, wenigstens mal einen Teil, mich an eine Antwort heranwagen. Es ist doch so, dass wir davon ausgehen würden, dass der Sohn Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist, sich nicht so behandeln lassen muss. Da sind wir uns einig. Wenn ich darüber nachdenke, höre ich immer die Stimme des Propheten Jesaja, der in einer Offenbarung sieht, wie der Messias verachtet, verstoßen und gequält werden wird. Und er ruft aus Entsetzen, wer glaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hält es für möglich, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Wer soll in dieser Person den Messias erkennen? Da spricht, so sehe ich das wenigstens, das ist ja die bekannte Stelle, Jesaja 53, wo der Gottesknecht angekündigt wird. Und so verstehe ich diese Aussage, da sehe ich einen Aufschrei des Propheten, der das sieht, wie der Messias auf dieser Welt ist und sagt, wer kann denn das begreifen? Wer soll verstehen, dass das der König der Könige ist? Sie werden nicht den Sohn Gottes erkennen, denn wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Sie werden ihn für einen von Gott Bestraften halten. Und das ist bis heute so. Wir wünschen uns oft, dass Gott seine Macht deutlicher zeigen würde. Wir wünschen uns, dass er sie so deutlich zeigt, dass denen, die uns belächeln und die über uns spotten, das Maul gestopft wird. Das möchten wir doch. Sie sagen, ja, die Frommen, immer mit ihren frommen Argumenten vertrösten ins Jenseits und so weiter. Und man so eine richtige Macht erweis Gottes, dass die alle platt sind und ruhig. Stattdessen verhöhnen sie uns und wir können mit Korach sagen, wenn es ganz schlimm wird, tränen sie meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Sag's uns doch. In deinem Leben ist nichts von deinem Gott erkennbar. Schau doch, wie es dir geht. Kündigung. Auf der Karriereleiter geht es nicht nach oben. Schau mal dein lächerliches Auto an. Du hast es ja zu nichts gebracht. Wo ist dein Gott? Sag, wo bleibt dein Gott? Zeig ihn uns. Ich möchte uns folgende Überlegung mit auf den Weg geben. Gott kam nicht in seiner göttlichen Macht auf die Erde, sondern Gott wurde in Jesus Mensch, zwar ohne Sünde, aber ganz und gar Mensch. So war Jesus den Menschen ausgeliefert, die sich oft unbewusst vom Widersacher Gottes instrumentalisieren und missbrauchen ließen, wie wir das am Beispiel des Herodes gesehen hatten, der das Rettungswerk Gottes zerstören wollte, indem er die Kinder in Bethlehem ermorden ließ. Wenn Gott eine ernstzunehmende Rettungsaktion durchführen wollte, dann musste er seinen Sohn ganz Mensch werden lassen. Hätte er ihn mit seiner ganzen Macht geschützt, dann wäre Jesus uns nicht gleich geworden. Dann wäre er nicht Mensch gewesen, sondern wäre er in der Macht und Herrlichkeit Gottes gekommen. Aber er ist ganz Mensch geworden. Jesus musste in diese gottlose Welt seinen Weg als Mensch gehen. Wollte er eine ernstzunehmende Rettung bewirken, die für uns Gültigkeit bekommt. Im Hebräer lesen wir, weil nun aber alle Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Nur weil er ganz Mensch geworden ist. Wir werden nochmals auf dieses Thema zu sprechen kommen, das war nur ein Teil der Antwort, wenn wir uns mit den 40 Tagen beschäftigen, in denen Jesus in der Wüste dem Teufel ausgeliefert war. Dort wird uns die Frage nochmals begegnen. Und dann werden wir sie von einer anderen Seite noch beleuchten können. Auch wenn von außen gesehen alles so aussieht, wie wenn Gott machtlos wäre und wir Menschen die Geschicke lenken würden, sollten wir uns nicht täuschen lassen. Gott wird sein Ziel auf jeden Fall erreichen. Was er versprochen hat, wird er einhalten. Seine Macht und Herrlichkeit wird eines Tages für alle Menschen sichtbar werden. Es lohnt sich in jedem Fall, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich, Spott, Hohn und Verfolgung zu ertragen, so wie es Jesus selber ertragen hatte. Petrus schreibt, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden, aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Und wenn alle sagen, ist das, wo ist dann dein Gott? Ihr werdet nicht zu Fall kommen. Mögen sie lachen und schreien, wie sie wollen. Josef zog also nach Nazareth, ein völlig unbedeutender Ort. Die Stadt Nazareth wird weder im Alten Testament noch in jüdischen Schriften jener Zeit erwähnt. Ein unbekannter Fleck. Doch Matthäus sieht in der Tatsache, dass Jesus nun in Nazareth aufwachsen wird, eine prophetische Erfüllung. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Wie gesagt, Nazareth wird im Alten Testament gar nicht erwähnt. Deshalb werden wir dort keinen Vers finden, der uns sagt, dass Jesus Nazarener genannt werden wird. Nicht möglich. Wer Datenbanken hat zu Hause, die Bibel, der kann Nazareth eingeben, er wird keine Stelle im Alten Testament finden, wo dieser Ort erwähnt wird. Wie sollen wir das verstehen? Spricht, was Ausleger auch vermutet haben, Matthäus von Propheten, die wir nicht kennen, weil ihre Schriften verloren gegangen sind? Das wäre möglich, erachte ich aber eher als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Matthäus an die prophetische Aussage, insbesondere in Jesaja 11,1 dachte. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Spross heißt im Hebräischen Neser. Und wird auch mit Zweig übersetzt. Der Zweig oder der Spross wächst aus dem Baumstumpf Isais. Isai war der Vater von König David. Und da der Messias aus der Nachkommenschaft Davids sein wird, steht dieser Spross für den erwarteten Messias. Und der Gedanke dieses Sprosses, der kommen wird, der begegnet uns in verschiedenen Propheten, zum Teil mit anderen Begriffen, aber hier jetzt bei Jesaja mit Neser. Diese prophetische Voraussage betont die Unscheinbarkeit und Verletzlichkeit des kommenden Messias. Man wird auf diesem Zweig herumtrampeln und wird versuchen, ihn auszureißen. Nun, der Ortsname Nazareth hat seinen Ursprung in diesem hebräischen Wort Neser. Und so könnte man sagen, dass Nazareth Sprossikon übersetzt werden könnte oder Sprosswil. Wer Nazareth hörte, musste an einen Spross oder Zweig denken. Weil die kannten ja die Sprache. Wir wissen auch, Hund will, denken ja an einen Hund. Spross will, denken ja an einen Spross. So war das natürlich für sie verständlich. Nun gehe ich davon aus, dass Matthäus in der Tatsache, dass nun dieser Spross, der Messias sozusagen nach Sprossikon zieht und in Zukunft immer mit diesem Namen in Verbindung gebracht wird, eine göttliche Fügung sieht. So wird Jesus von Nazareth, wie er später oft genannt wird, um klarzustellen, von welchem Jesus man spricht, immer doppeldeutig sein. Er weist darauf hin, wo er aufgewachsen ist, und er weist darauf hin, dass er der Spross ist, von dem die Propheten gesprochen haben. Jesus von Nazareth, Jesus der Spross, der Nachkomme Davids, der Messias. So verstehe ich das. Und ich bin begeistert davon, wie er das gemacht hat, der Matthäus. Deshalb hat er eben nicht einfach gesagt, sie sind zurückgezogen nach Nazareth, wo Maria und Josef herkamen, sondern weil die Propheten von diesem Spross gesprochen haben. Jetzt kommt Jesus, oder geboren ist er ja in Bethlehem. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, und Bethlehem heißt Brothausen. Und aufgewachsen ist er in Sprossikon. Und immer denkt man daran, wenn gesagt wird, das ist Jesus von Nazareth, das ist Jesus, der Spross, der Messias, der Nachkomme Davids. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns genauso wie das Lukas-Evangelium, dass Jesus nicht wirklich willkommen geheißen wurde. Sie zeigen uns beide, dass er dort, wo er eigentlich hingehörte, keinen Platz fand. Auch das Johannesevangelium weist uns darauf hin, wenn es heißt, Jesus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist doch dieselbe Tragik wie heute. Jesus ist praktisch auf der ganzen Welt bekannt, aber die Menschen wollen nichts von ihm wissen. Und in unseren christlichen Ländern hat er schon gar keine Bedeutung mehr, hat man den Eindruck. Alles andere ist interessanter. All die anderen Religionen sind spannender. Hat keinen Platz. Was machst du? Hat Jesus bei dir Platz gefunden? Hast du seine Einladung angenommen? Ja, es gibt zum Glück Menschen, die Jesus nicht verachten. Ich hoffe, wir sind alle, gehören alle dazu. Und Johannes sagt das im folgenden Vers. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gehörst du zu denen, die Jesus aufgenommen haben? Ich hoffe es für dich. Ich wünsche es dir, denn nur so hast du eine großartige Zukunft vor dir. Auch wenn Jesus fliehen musste, wenn er in einer unbedeutenden Ortschaft aufgewachsen ist und in einem Gebiet lebte, das von vielen verachtet wurde, in Galiläa war eines der verachteten Gebiete, so ist Jesus eben doch oder gerade deswegen der Messias, der Sohn Gottes, der für unsere Schuld am Kreuz starb, auferstand und der wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das uns einfach Orientierung gibt, das uns auf so viele wichtige Dinge aufmerksam macht, auch wenn sie vielleicht zunächst banal erscheinen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, in eine Welt, die dich eigentlich gar nicht wollte, aber die, die an dich glauben und dir vertrauen, die werden Großartiges erleben. Denn du bist der Herr über alle Herren und König über alle Könige. Und deine Herrlichkeit wird viel größer sein als die, wenn ein amerikanischer Präsident auf der Welt herumfliegt. Das ist echte Herrlichkeit, die wir bei dir sehen werden. Amen.